1534 kehrt Michelangelo seiner Heimatstadt erneut den Rücken. Florenz ist nicht mehr die Stadt, die er so liebt. Die Republik ist vernichtet, die Medici haben eine Diktatur errichtet. Michelangelo ist 59 Jahre alt und zieht nach Rom, endgültig.
Rom ist eine aufblühende Stadt. Viele Künstler, Dichter und Philosophen sind in den letzten Jahren hierher gekommen und verbreiten ein modernes Flair. Und noch etwas zieht den Künstler nach Rom. Er ist verliebt.
Vor 2 Jahren bereits hat Michelangelo auf einer Romreise den adligen Tommaso di Cavalieri kennengelernt. Er ist fasziniert von dem schönen Mann, der 35 Jahre jünger ist als er. An einen Freund schreibt er:
Ich bitte euch, empfehlt mich ihm 1000 Mal, wenn ihr ihn seht. Falls ihr mir schreibt, berichtet mir ein wenig von ihm, damit ich ihn in der Erinnerung behalte. Denn sollte er meinem Geist entschwinden, ich glaube, ich würde auf der Stelle tot umsinken.
Michelangelo schreibt seinem Angebeteten flammende Gedichte.
Wenn man durchs Aug ins Innere schauen kann, so lass, mein Freund, dies Zeichen Kunde geben von meiner Glut, die mit des Herzens Beben dich fragt, ob dein Erbarmen sie gewann.
Ob sich die Liebe erfüllt, bleibt ein Geheimnis. Immerhin ist Homosexualität in den Augen der Kirche eine Sünde. Auf jeden Fall aber entwickelt sich eine leidenschaftliche Freundschaft, die bis zu Michelangelos Tod andauert.
In Rom wartet auch der nächste Riesenauftrag. Der neue Papst Paul III. Will, dass Michelangelo die Altarwand der Sixtinischen Kapelle neu bemalt. Als er jedoch hört, dass Michelangelo eigentlich noch bei den Julius-Erben in der Pflicht steht, endlich das Grabmal zu vollenden, ist er wütend.
All die Jahre habe ich den Wunsch gehegt, dich, Michelangelo, mit einem Kunstwerk zu beauftragen. Und jetzt, wo ich Papst bin, soll ich ihn mir nicht erfüllen? Ich werde diesen Vertrag zerreißen und bin bereit, mit allen Mitteln dafür zu sorgen, dass du in meine Dienste trittst.
Papst Paul III. Hat eine einfache Lösung. Er macht Michelangelo einfach zum obersten Architekten, Maler und Bildhauer des Vatikans. Der Künstler erhält von ihm ein stattliches Monatsgehalt. Sein Vertrag mit den Julius-Erben ist damit faktisch unwirksam.
Diesmal arbeitet Michelangelo 6 Jahre lang in der Sixtinischen Kapelle. Als erstes muss er Fresken entfernen, die bisher die Wand schmückten. Einige davon hat er selbst gemalt, als er 25 Jahre zuvor die Sixtinische Decke gestaltet hat.
Thema der Altarwand ist das jüngste Gericht. Christus kehrt als Weltenrichter zurück, holt die Gerechten in den Himmel und verdammt die Sünder in die Hölle. Das Thema ist ein häufiges Motiv, doch Michelangelo malt ein wahrhaft revolutionäres Bild.
Fast alle Figuren sind nackt. Sie sind voller Bewegung, winden sich, strecken sich, beugen sich. Michelangelo zelebriert die Nacktheit geradezu.
Aber so viel Nacktheit in einem kirchlichen Raum?
Und dann ist da auch noch Christus, der Weltenrichter. Ohne Bart, muskelbepackt, wie ein durchtrainierter Athlet bei den Olympischen Spielen.
Seht nun, mein Lieber, was haltet ihr davon?
Verzeiht eure Heiligkeit, aber es ist wieder alle Schicklichkeit, an einem so heiligen Ort so viele nackte Gestalten zu malen, die aufs Unanständigste ihre Blößen zeigen. Das hier ist kein Werk für die Kapelle des Papstes. Es gehört vielmehr in eine Badestube oder Kneipe.
Michelangelo ist außer sich vor Wut. Der Zeremonienmeister des Papstes hat es gewagt, sein Werk aufs Übelste zu kritisieren.
Unanständig? Ich zeig dir, was unanständig ist.
Als der Papst und sein Zeremonienmeister die Kapelle verlassen haben, greift der Künstler zum Pinsel.
Na, warte!
Ganz unten rechts malt er den Höllenwächter Minos Und der hat verblüffende Ähnlichkeit mit dem Zeremonienmeister. Michelangelo gibt ihm Eselsohren und damit nicht genug.
So.
Er lässt eine Schlange an ihm emporzüngeln und die beißt ihm, nein, doch, kräftig in sein Geschlecht. Die Rache eines Künstlers.
Als die Wand 1541 enthüllt wird, sind die Reaktionen gespalten.
Wer also die Urteilskraft besitzt,
als getaufter
Kenner der Malerei,
schäme ich mich angesichts der den menschlichen Geist unwürdigen Gestaltern
Michelangelo in seinem aber das Werk selbst verabscheue ich aufs Heftigste und Frankreich.
Michelangelos ungewöhnliche Interpretation des jüngsten Gerichts hat vielleicht auch ein bisschen mit Vittoria Colonna zu tun. Die 49-jährige adlige Witwe ist seit einigen Jahren Michelangelos engste Freundin und eine Seelenverwandte. Michelangelo verehrt die kluge Frau, die auch offen unbequeme Positionen vertritt.
Um Vittoria Colonna schart sich ein Kreis von Künstlern und Gelehrten. Sie steht auch den sogenannten Spirituali nahe. Der Geheimbund ist inspiriert von dem deutschen Kirchenreformator Martin Luther, der sich vor einigen Jahren vom Papst und der katholischen Kirche losgesagt hat. Das wollen die Spirituali nicht. Sie wollen die Kirche von innen heraus reformieren. Dennoch, sich zu ihren Thesen zu bekennen, ist gefährlich.
Durch die Freundschaft mit Vittoria Colonna setzt sich Michelangelo stark mit Gott und der Kirche auseinander. Und er beschäftigt sich sogar mit den Thesen der Kirchenreformer.
Vielleicht hat das auch Einfluss auf das Julius-Grabmal, das 1545 endlich aufgestellt wird. Nicht an seinem ursprünglichen Bestimmungsort, sondern in der römischen Kirche San Pietro in Vincoli und auch nicht in seiner ursprünglich geplanten Größe, sondern in deutlich abgespeckter Form als Wandgrab.
Dieses Grab ist die Tragödie meines Lebens. 40 Jahre hat es mir geraubt.
Michelangelo vollendet das Grabmal nicht allein. Einige Figuren werden von anderen Künstlern übernommen. Das Konzept aber ist von ihm. Und es gibt einige Rätsel auf. Warum zum Beispiel ist die Statue des Papstes so klein und unscheinbar? Warum ist Julius II., der kriegerische Papst, ohne ein Zeichen seiner Macht dargestellt? Warum blickt er in sich gekehrt und sanft nach unten? Steckt dahinter eine geheime Botschaft des Rebellen?
Vielleicht hat sich ja vor 500 Jahren ein geheimes Gespräch wie dieses zwischen Michelangelo und seiner Vertrauten Vittoria Colonna abgespielt.
Michelangelo, der Papst sieht ja fast so aus wie ein Kind, dass du das gewagt hast.
Vittoria, du hattest recht. Ein Papst sollte sich nicht durch seine Macht und seine Kriege beweisen, sondern durch seine Güte, sola fide. Nur durch unseren Glauben kommen wir in den Himmel. Außerdem ist Julius ja ohnehin schon lange tot.
Tja, wo du recht hast, hast du recht, mein Lieber.
Eindeutige Antworten, was Michelangelo aussagen wollte, gibt es nicht. Aber gerade das macht für Alexander von Schlieffen die Faszination aus.
Gute Kunst erschöpft sich ja nicht. Das heißt, man guckt sich das nicht einmal an und dann war es das und geht man nach Hause und macht ein Foto und dann hat man das. Sondern jedes Mal, wenn man sich das wieder anschaut, kann eine neue Empfindungsebene da reinkommen, eine neue Dimension, die man entdeckt. Ein gutes Kunstwerk ist einfach extrem vielschichtig und das ist etwas, was man nicht auf einmal wahrnimmt. Und das ist meiner Meinung nach auch das, was eine politische Botschaft von einem Kunstwerk sein kann. Es ist immer die Vielschichtigkeit, das ist immer eine Aussage.